Listen.
Reps in Reserve beginnen erst dann, wenn du in den Bereich kommst, dass es wirklich sau anstrengend wird, dass du aus der Komfortzone rauskommst. Und jeder, der jetzt zuhört, weiß, wann kommt diese eine Wiederholung, wo man jetzt überlegt, okay, jetzt wird's verdammt hart, jetzt wird's verdammt schwer, jetzt fängt's entweder an zu brennen, jetzt ist es enorm anstrengend, die Form zu halten. Da beginnt das Arbeiten mit Reps in Reserve und niemals vorher. Ja? Und wenn jetzt jemand denkt, okay, sie rechnen von diesem Punkt aus zurück, 3 bis 4 Reps davor, dann ist es nicht die richtige Art und Weise, mit Reps in Reserve zu arbeiten. Ja, die Reps in Reserve beginnen erst dann, wenn man aus dieser Komfortzone rausgekommen ist und diese Faktoren gegeben sind. Und wenn du dann noch 4 Reps machen musst oder dich dazu zwingen willst, sie technisch sauber zu machen, dann macht es erst Sinn, mit dieser, mit den relativen Intensitäten zu arbeiten. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung, und das ist die Serie, die Netto-Hypertrophie-Serie. Bis dato ist das der Arbeitstitel. Ich heiße auch Nils auf der anderen Seite wieder. Herzlich willkommen, Nils. Wie geht's dir?
Ja, hey, mir geht's noch gut. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, warum noch.
Okay.
Und ja, das ist erstmal der vorläufige Name der Serie.
Was es hätte sein werden können? Haben wir das im letzten Podcast gesagt?
Ja, wir wollten eigentlich nur Fleisch macht Fleisch, aber das hatten wir dann doch wieder verworfen.
Wir hatten Angst.
Für kreative Vorschläge sind wir offen.
Genau, weil wir hatten ein bisschen Angst, dass wir da von Markus Rühl irgendwie rechtlich irgendwie Probleme kriegen, und dann haben wir es gelassen, weil das ist ja sein Spruch, ne? Was soll man machen? Ne? Nein, es soll heute um die Netto-Hypertrophie gehen, Netto-Hypertrophie-Serie ist es bis jetzt, genau, falls ihr Ideen habt, lasst uns das gerne wissen. Und ich glaube, jetzt 2 Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal geschnackt haben. Und Nils, leg mal los, was ist bei dir passiert? Was hat sich geändert seitdem?
Ja, ich habe meine Maintenance Phase abgeschlossen. Dazu ein kleines Fazit. Die war sehr wohltuend. Ich konnte meine Kapazitäten wieder auffüllen. Mehr psychisch als physisch, weil ich physisch nicht so angeschlagen war. Habe aber auch festgestellt, dass ich gegen Ende der Maintenance Phase etwas demotiviert war, weil es doch mir schwerfällt, auf Sparflamme zu trainieren. Ich denke, jeder, der mal eine Maintenance Phase gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt in einem neuen Abschnitt bin. Ich bin jetzt in einem Minicut, der jetzt begonnen hat. Wir haben heute Mittwoch, Montag hat er begonnen. Und ja, da bin ich jetzt. Okay. Erstmal als allgemeine Sache.
Drastische Änderung. Also Maintenance ging wie lang?
Wie lange hast du gefahren? Ging 4 Wochen, und ich hatte eigentlich vor 4 Wochen Maintenance plus 1 Woche Deload. Aber da ich am Ende der Maintenance Phase gemerkt habe, ich bin etwas demotiviert und die Adherence leidet etwas. Ich bin natürlich immer noch ins Gym gegangen, aber so große Lust hatte ich dann auch wieder nicht. Deswegen habe ich dann in der letzten Woche von der Maintenance Phase meine Trainingseinheiten zu Beginn der Woche absolviert und dann einen Deload gewählt, beziehungsweise 3 Tage off gewählt, um dann eine Woche früher in den Minicut zu starten. Was ich jetzt rückblickend auch für eine gute Entscheidung halte, da ich nicht so ermüdet war, dass ich 7 Tage Deload notwendig gefunden hätte. Deswegen, da habe ich reaktiv etwas geändert. Und ja, jetzt bin ich im Minicut. Da kann ich ja kurz sagen, wie ich den geplant habe. Mhm. Und zwar im Aufbau war ich bei ungefähr 3700 Kalorien. Und gegen Ende bei 83 Kilogramm. Bin jetzt bei ungefähr 2000 Kalorien und peile einen relativen Gewichtsverlust von 1,5% pro Woche an. Also relativ aggressiv. Ich denke aber, dass das bei mir in Ordnung geht, weil mein Körperfettanteil auch ja relativ hoch ist. Ich schätze ihn jetzt so bei 15-17%. Bei mir, also meine Körperfettverteilung ist so, dass man ihn niedriger einschätzen würde, weil ich eher an der Beinrückseite und am unteren Rücken Fett ansetze und nicht so sehr am Oberkörper und an den Armen. Weswegen man den auf den ersten Blick niedriger schätzen würde. Ich gehe aber davon aus, dass er höher ist, weswegen ich dann auch ein etwas aggressiveres Defizit gewählt habe, auch weil meine regenerativen Kapazitäten das erlauben nach der Maintenance Phase. Und ich auch, oder das letzte Defizit, was ich gefahren bin, schon sehr lange weg ist von der Chronologie. Und ich auch deswegen keine Bedenken habe, dass ich das Defizit nicht einhalten kann. Und trainingstechnisch hat sich dann auch etwas geändert. Ich bin in der Maintenance Phase auf Maintenance-Volumen gewesen, logischerweise. Habe das Volumen jetzt etwas angehoben, weil im Defizit das MV etwas steigt, das MRV etwas sinkt. Das heißt, die Volumenspanne wird etwas geringer und habe derzeit ein statisches Volumen, um das Ganze einfach zu halten und meine Kapazitäten besser im Blick zu halten. Mhm. Genau.
Wenn du sagst, chronologisch, das letzte Defizit ist schon lange her, was heißt das?
Das war 2018, die ersten 5 Monate.
Okay.
Das ist auch sehr ungewohnt jetzt. Es ist tatsächlich jetzt auch, das habe ich dir gerade schon gesagt, sehr ungewohnt für mich, im Kaloriendefizit zu sein, weil ich über den Großteil meiner, in Anführungszeichen, Bodybuilding-Karriere im Kalorienüberschuss war. Und ja, deswegen ist es jetzt etwas ungewohnt, aber keine besonders große Herausforderung.
Mhm. Ja, und wenn du sagst, genau, wir hatten ja auch eben off-air schon ein bisschen geschnackt, so 1,5% ist natürlich schon sehr, sehr hoch halt, ne? Und sehr, sehr aggressiv halt, ne? Also das Defizit.
Ja.
Wie lange hast du den geplant, jetzt zeitlich, damit auch da ein Rahmen besteht? So?
Der Mesozyklus inklusive Defizit wird 4 Wochen sein. Und dann wird ein Deload folgen, den ich dann auch sehr wahrscheinlich brauchen werde auf Erhaltungskalorien. Genau.
Okay. Ja. Und dann willst du aber auch damit durch sein, ne? Also
ja, auf jeden Fall, genau.
Rein, raus und.
Genau, der Minicut dient jetzt nur dazu, dass ich Zeit gewinne für die zukünftigen Massing-Zyklen. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich 2021 starte, dann ist jetzt so der letzte Zeitpunkt, wo ich einen Minicut einschieben kann, weil ich durch den Minicut und auch durch die Maintenance Phase, die ich gebraucht habe, ja auch Zeit verloren habe. Und ich muss nach dem Minicut auch erst einmal wieder Momentum aufbauen und das Ganze dauert. Dazu habe ich neue Übungen mit im Übungspool drin, wo ich mir dieses Momentum erarbeiten muss. Und das Ganze muss erstmal wieder zum Rollen kommen. Und da würde es keinen Sinn machen, 6 Monate vor Prep-Beginn nochmal einen Minicut einzuschieben. Und deswegen, habe ich den jetzt zeitlich so gewählt. Und genau, danach geht es dann wieder in den Kalorienüberschuss.
Okay. Also ganz strategisch jetzt, weil es sinnvoll ist. Da würde mich dann halt mal interessieren, dann waren das ja 1,5 Jahre Kalorienüberschuss, roundabout, vorher.
Genau.
Was, bist du da sehr, sehr konservativ von den Gaining Rates vorgegangen? Müsstest du ja eigentlich, ne? Wenn das so ein langer Zeitraum ist.
Ich bin zu Beginn konservativ reingegangen und gegen Ende war meine Rate of Gain etwas aggressiver.
Okay.
Einfach, ich habe am Anfang eine konservative Rate of Gain gefahren und habe dann etwas rumexperimentiert mit dem Kalorienüberschuss, wie sich das auf meine regenerativen Kapazitäten auswirkt, auf die Trainingsperformance und habe festgestellt, dass ich mit einem etwas höheren Überschuss besser performe und dadurch eventuell auch etwas mehr Hypertrophie erfahre. Außerdem denke ich, dass ich dann das Fett, was ich eventuell unnötigerweise aufbaue, in einem Minicut recht schnell wieder ablegen kann, da ich einen hohen Kalorienverbrauch habe und das dann da korrigieren kann.
Ja, und wenn du sagst, bei 3,7 warst du zuletzt im Aufbau, ne, an Kalorien, 3,700,
genau.
ja, eben, das ist ja ein guter Startpunkt oder eine gute Baseline an Energie, von der man dann runtergehen kann oder wo man dann halt auch schnell wieder hinkommt halt, ne? Also von daher.
Ach, dazu, genau. Und
ja, erzähl.
Was ich noch kurz ansprechen wollte, meine Lebensmittelauswahl im Minicut. Da habe ich geplant, jeden Tag identisch zu essen, weil ich keine Energie in Entscheidungsfindungen verschwenden möchte, wo ich in der Vergangenheit gemerkt habe, dass, wenn ich mir da Freiheiten gebe, bei niedrigen Kalorien, ich sehr viel Zeit verschwende, darüber nachzudenken, was ich mir denn jetzt alles zaubern kann mit wenig Kalorien, und dass ich dann auch mir extrem viele Kalorien für den Abend aufspare, was ich rückblickend als eine falsche Entscheidung ansehe, bei mir persönlich, weswegen ich es jetzt so gewählt habe, dass ich erstmal schaue, dass ich 3 bis 4 Protein-Feedings pro Tag reinbekomme und ja, so viel Volumen, dass ich satt bin und nicht Hunger leide und auch nicht Hunger leide, um dann mich abends zu belohnen mit einer Riesenmahlzeit. Genau, das waren nämlich Fehler der letzten Diäten, die ich gemacht habe, dass ich viel Entscheidungsfreiheit hatte und das missbraucht habe und ja, die Kalorien auch semi-optimal verteilt habe.
Ja, ist auch sicherlich einer der Fallstricke, die viele nicht sehen oder die viele auf kurz oder lang so ein bisschen behindern, ne? Dieses typische, wenn eine Restriktion an Kalorien kommt, dann restriktiere ich mich halt so am Anfang des Tages, um am Ende des Tages das Gefühl zu haben, es ist gar keine Restriktion. Ne? Das ist halt immer so, sich die Blase jeden Tag erarbeiten, damit man abends denkt, das Leben ist doch gut. So, ne? Ich sitze doch nicht im Gefängnis, in meinem Kaloriendefizit-Gefängnis, und am nächsten Morgen wachst du halt wieder im Gefängnis auf und dann sagst du, ach, heute Abend wird wieder ein guter Tag. So, ne? Das ist halt so der Klassiker, auch eins der Themen, die ich ja auch in der Vergangenheit schon des Öfteren erwähnt habe, wo ich mich auch immer gerne wiedergefunden habe. Vor allen Dingen die Zeit, die man abends dann manchmal aufwendet, ist halt enorm unnötig halt, ne? In der Entscheidungsfindung als auch in der Zubereitung von Lebensmitteln und Kombinationen von süß zu salzig und wieder süß. Also der Klassiker halt, ne? Ja. Ja, und wie viele Tage jetzt? 3 Tage in? Ja, kann man noch nicht viel sagen, wie es so läuft, ne? Wahrscheinlich
muss ich jetzt mal einfinden, ne? Die 3 Tage waren jetzt schon so seelisch zerstörend, dass ich heute Abend direkt All-You-Can-Eat-Sushi mache. Also geht ja gar nicht, 3 Tage Defizit. Deswegen geht es nachher direkt zum All-You-Can-Eat-Sushi. Und ich habe ja gerade gesagt, ich will mir gar nicht so viel Kalorien aufsparen für den Abend. Das habe ich heute natürlich auch dann gemacht. Aber es ist dann eine Ausnahme. Und das ist auch wichtig zu sagen, das ist ein soziales Event, essen zu gehen mit seinen Freunden. Und das ist mir wichtiger als strikt an meiner Diät festzuhalten. Und ich denke, das ist auch wichtig für den einen oder anderen, der in der Diät ist, dass man sich solche Freiheiten lässt. Das heißt nicht, dass ich das jeden Tag mache. Das wird jetzt wahrscheinlich einmal maximal die Woche sein. Aber das ist dann auch wieder Entspannung für mich und Stress ist da eher suboptimal. Genau.
Soll nicht heißen, dass man das immer verurteilen soll, sondern für den Einzelfall ist es dann natürlich auch machbar und angebracht halt. Ne? Du wirst ja dennoch nicht so eskalieren können, als hättest du die, ja, faktisch schon nicht, als hättest du 3.700 zur Verfügung halt. Ne? Aber wahrscheinlich wird man auch dann beim Sushi andere Entscheidungen treffen, oder? Als wenn man mehr Budget hätte.
Ja, also normalerweise ist es auch so, dass ich Sushi mit Frischkäse esse. Das gibt es dann heute nicht. Und nach dem Sushi kann es auch schon mal vorkommen, dass noch 3 bis 5 Kugeln Eis inhaliert werden. Auch das ist heute keine Option. Frittiert ist leider auch nicht. Es gibt trotzdem eine große Auswahl. Es gibt ja auch, man kann im Internet ganz leicht gucken, wie viel Kalorien Maki im Durchschnitt hat. Man kann ungefähr gucken, wie viel man isst. Also, und ich habe mir jetzt ungefähr 1600 Kalorien aufgespart. Da ist einiges drin.
Ja, stimmt. Da kann man sushi-mäßig schon, schon ganz gut was machen, je nachdem, worauf man halt steht, ne? Also ich stehe bei Sushi halt immer um diese ummantelten Dinger da, ne? Die schön so im Fett gebraten sind, aber ich weiß nicht, wie das heißt, so. Das ist, das, diese haben dann schon ein paar mehr Kalorien, da kann man sich dann nicht so viele von gönnen. Aber ja. Ich bin auch nicht.
Habe ich noch nie probiert.
Ist noch nie probiert?
Habe ich noch nie
probiert. Diese, ich Nein. weiß nicht, wie die heißen. Heißt die California Rolls oder ich weiß nicht. Das ist halt so eine Schicht rum, so eine krustige Schicht halt, so ein, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall sind die bombastisch gut. Also esse ich fast nur, wenn ich Sushi essen gehe. Ich bin sonst gar nicht so der riesen Sushi-Fan von diesem klassischen, klassischen Sushi halt, ne?
Ja, ich denke, dass ich dann morgen auch gewichtstechnisch nicht im Plan liege. Vielleicht ist das auch noch ein Thema für manche, die einen Minicut machen oder im Defizit sind. Ich werde heute Abend eine große Menge an Kohlenhydraten essen, auch eine große Menge an Sojasauce. Das wird sehr viel Wasser ziehen, weswegen ich morgen wahrscheinlich vielleicht sogar ein neues Höchstgewicht habe morgen früh. Aber davon würde ich mich dann auch nicht verunsichern lassen. Genau. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen.
Genau. Und für alle, die jetzt zuhören und dann sowas auch mal machen und dann am nächsten Tag so ein Höchstgewicht haben, ich rate den Athleten das eigentlich immer und mache es auch so bei meinen Athleten, dass ich das im Wochendurchschnitt solche Tage halt komplett rausrechne halt, ne? Also die werden geixt, also der Betrag bleibt da, aber wenn dann X vorkommt, wird das aus dem Wochendurchschnitt rausgerechnet, weil das einfach Daten sind, die nicht nützlich sind, weil die komplett maskiert sind halt, ne? Wenn man sowas hat, gerade Sushi ist so der Klassiker, immer das Gewicht zwar irgendwie mal draufstellen, aber das Gewicht, eigentlich kann man es auch lassen an dem nächsten Morgen. Es ist eigentlich sinnlos. Ne? Ich nutze das Gewicht eigentlich nie, es sei denn, jemand sagt, er geht Sushi essen, hat halt 4 Rollen gegessen. So, okay, dann wird das jetzt nicht durch die Decke gehen, aber wer macht das schon irgendwie? Ne?
Ich habe gehört, richtiges Sushi essen fängt erst ab 60 Makis an.
Ab 60, okay.
Ja.
Ist auch nicht schlecht. vorher ist es nur Snacken oder so, ne? Wahrscheinlich.
Ja, so ungefähr auf jeden Fall.
Okay.
Und abgerundet wird das Ganze natürlich mit Eis. Also eigentlich gehe ich heute gar nicht Sushi essen.
Ja, kann ich verstehen. Also Eis gehört für mich ja sowieso als oftmals so grundsätzlich zum Ende des Tages oftmals dazu irgendwie. Das ist so mein Lebensmittel, wo ich total drauf stehe halt, ne? Eis an die Macht, Eis ist alles. Nur Eis macht Fleisch. So nennen wir jetzt diese Podcast-Serie. Jetzt haben wir es. Nur Eis macht Fleisch. Können die Leute mal abstimmen. Alright, dann bin ich gespannt, was die nächsten Wochen so gehen wird. Dann hören wir uns ja in 2 Wochen wieder. Und dann müsstest du ja schon einiges leichter sein, ne? Nachdem du jetzt für Bodybuilding-Verhältnisse Jabba the Hutt-Modus hattest. bin gespannt.
Und noch vielleicht, um das abzurunden, wenn man im Defizit ist, würde ich dem Prozess vertrauen und jetzt keine Momentaufnahmen emotional überladen. Gestern Abend war ich, was das Gewicht angeht, nicht im Plan. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mal ein aggressives Defizit gefahren, beziehungsweise einen aggressiven Minicut. Und der Gewichtsverlust war auch am Anfang dementsprechend hoch. Das war er jetzt nicht. Und gestern Abend vom Spiegel war die Form scheiße. Ich hatte keinen Pump, gar nichts. Ja, weil die Glykogenspeicher leer waren. Sah sehr fluffy aus. Dann war auch noch das Gewicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war mir trotzdem egal, weil ich wusste, hey, ich bin im Defizit, ich vertraue dem Prozess, dem langfristigen Prozess und setze mich jetzt nicht unter Druck oder dergleichen. Wenn ich das jetzt auch noch machen würde und dann morgen früh ein Höchstgewicht hätte, dann wäre das natürlich der emotionale Tod für mich. Weswegen ich sage, vertraut da den langfristigen Prozess und überladet dann keine Momentaufnahmen. Und was auch wichtig ist, dass man, wenn man im Kaloriendefizit ist, beziehungsweise eine Diät macht, dass man nicht das Körpergewicht als einzigen Indikator für Erfolg sieht, sondern dass man mehrere Indikatoren heranzieht. Wie gesagt, das Körpergewicht, dann kann man Maße nehmen, auch die Gym-Performance würde ich nehmen, denn wenn ich gut performe in der Diät, dann ist das eine positive Emotion, die ich habe. Und dann, was ich auch noch mit dazu zählen würde, klingt vielleicht etwas unseriös, aber die Kleidung würde ich auch im Defizit langfristig sehen. Und dann habe ich schon 4 Faktoren. Und wenn das Körpergewicht dann mal nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, aber die anderen 3 Indikatoren auf meiner Seite sind, dann nimmt mich das emotional gar nicht so mit. Das auch nochmal dazu.
Ja, also für langfristige Diäten auf jeden Fall halt, ne? Ich glaube, also für einen Minicut, da ist das Defizit hoch genug, wenn man da nicht drauf vertraut, dann ist man nicht in der emotionalen Lage, überhaupt Minicuts durchzuführen halt, ne? Also da wird am Ende des Tages, wird es dann nach der Wochenzahl, die man hat und nach dem, was man sich eigentlich ausgerechnet hat, kommt das immer hin. Also ist meine Erfahrung, das kommt immer hin. Also das ist so, dafür ist das Defizit einfach zu groß, als dass das da irgendwie haken würde oder nicht groß genug wäre, die Rate of Loss oder irgendwas, ne? Also von daher, ja. Ja, ansonsten, ja, auf meiner Seite habe ich diese Woche nach 12 Jahren Training, glaube ich, mir jetzt das zweite Mal innerhalb von einem halben Jahr einen Hexenschuss gegönnt. Im Training oder vom Training, ja. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden es schon gehört haben. Ich glaube, das ist so das Highlight meiner letzten 2 Wochen. Und was heißt das Highlight? Das ist das, was wahrscheinlich am erwähnenswertesten ist, weil alles andere im Prozess einfach funktioniert. Genau, also jetzt fragen sich die, was hast du denn gemacht? Ich habe bei meinen, wie nennt man das auf Deutsch? Ach, Gottes Willen. Wir haben einen Zuhörer, der mag gar nicht, dass wir immer Englisch reden hier. Und der macht sich immer sehr, sehr, der regt sich sehr, sehr darüber auf, dass wir hier so viel Fachbegriffe nutzen und immer so auf Englisch
sprechen. Heißt der Markus Rühl?
Markus Rühl heißt er nicht. Aber er findet es nicht gut, dass man so viel Fachjargon hier benutzt. Das ist alles Unsinn und man kann auch die deutsche Sprache nutzen. Falls du immer noch zuhörst, finde ich geil, dass du immer noch zuhörst, auch wenn du die letzten beiden Episoden so schlimm fandst, weil wir immer nur dieses Englische benutzt haben. Cool, dass du noch am Start bist. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Mal völlig random nebenbei. Was wollte ich sagen? Mir fällt der Name nicht ein für die Smith Machine. Multipresse. Meine Kniebeugen an der Multipresse. Die mache ich ja als Hauptübung an einem Beintrainingstag mit einem Topset und jetzt in der finalen 5. Trainingswoche mit 3 Downsets und habe, lass mich mal überlegen, ich glaube, ich habe die Loads gar nicht mehr erhöht nach der 4. Woche, sondern wollte jetzt in der finalen Woche eigentlich nur noch mal mit sauberer Technik hier und da die Wiederholung rausholen, die halt rauszuholen sind. Also habe die Loads nicht erhöht, hätte eh nur um 2,5 erhöht, aber selbst das habe ich nicht gemacht und habe es dann geschafft, im 3. Downset, in der Wiederholung 7 müsste es gewesen sein, statt irgendwie die Knieflexion einzuleiten, wie habe ich es geschrieben bei Instagram, Vertical Hip Thrust habe ich quasi gemacht, ja, eine reine Hüftstreckung und damit habe ich das Gewicht dann halt wieder in die Position gebracht. Und habe mir dabei höchstwahrscheinlich irgendwie, ja, nicht ein Hexenschuss, das falsche Wort. Ich glaube, ein Hexenschuss ist ja sowas wie sich einen Nerv einklemmen, sondern ich habe ja, mir
das viel. Das hatte ich schon mal.
Hast du schon mal? Also das wird es nicht gewesen sein, weil ich habe danach das komplette Training noch absolvieren können, ohne da was groß von zu merken, sondern ich habe also die Muskulatur hat sich danach extrem zugezogen. Der Rückenstrecker, der obere Anteil des Gluteus, alles ums ISG herum, was an Muskulatur da war, hat sich in der Nacht darauf halt komplett zugezogen halt. Ne? Also ich habe Intra-Session nichts davon gemerkt. Ich wusste, dass die Wiederholung scheiße war von der Technik, dachte aber, okay, naja, hast sie rausgegrindet, ist ja die letzte Woche, man hat ja diesen All-In-Mindset, ne? Ich 0 Reps in Reserve, letzter Satz der Übung, es geht halt alles, ne? Also es ist ja auch so dieses typische, wo ich immer sage, so okay, Leidenschaft ist cool, hol wirklich alles raus, aber werd nicht gierig. Und ich bin halt gierig geworden. Ich dachte halt, ich muss noch diese eine Wiederholung zu Tode grinden halt, ne? Weil ich muss es mir wieder selbst beweisen, dass ich so ein tougher Bodybuilder bin, der halt alles gibt. Und es war halt eine bekloppte Entscheidung halt, ne? Also es ist dieses typische, diese eine Wiederholung hat mir an Stimulus selbst wenn sie sauber gewesen wäre, so marginal mehr gebracht. Aber im Endeffekt hat sie mich jetzt die letzte Einheit des Mesozyklus gekostet, die am nächsten Tag dran gewesen wäre, die letzte Upper-Einheit, die konnte ich halt nicht machen, weil ich einfach nicht gerade stehen konnte. Ja, und dafür hat sich die Wiederholung einfach überhaupt nicht gelohnt. Überhaupt nicht. Ja, ich habe noch so ein bisschen im Verdacht, ich habe im späteren in der Session noch Hyper-Extensions drin. Ich glaube, 3 Übungen später. Die haben es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Das, was da schon.
Die haben wahrscheinlich noch Öl ins Feuer
gegossen. Die haben noch richtig Öl ins Feuer gegossen. So. Die waren auch richtig brutal. Die habe ich auch noch mal richtig progressiv noch mal Gas gegeben. Ich glaube, 10 Kilo Load drauf, weil ich die wirklich langsam progressiert habe über den Meso. Naja, und das Ende vom Lied war halt, dass ich Sonntag früh irgendwie um 7:30 aufgestanden bin, aufstehen wollte und ich konnte einfach, ich stand halt wie so ein, als wenn der Oberkörper nach vorne geklappt ist, wenn du stehst. Du kannst halt die Hüfte nicht ansatzweise nach vorne schieben, weil der Rückenstrecker und alles halt so zu war und ich habe halt 10 Minuten gebraucht, immer zwischen Bett und kurz aufstehen und wieder so, zieht sich so zu, wieder hingelegt. Hab dann nach 10 Minuten musste ich halt auf Klo und hab dann geguckt, ob ich mich halt auf alle Viere begeben kann. Klappte und bin dann halt auf allen Vieren Richtung Klo, hab mich auf Klo gehievt, einmal Wasser lassen und wie ich es halt so bin, ne, man hat jetzt da so drauf, so ich wollte mich halt unbedingt auf die Waage stellen, um zu gucken, wie viel ich wiege halt, ne, um meine Einwaage zu haben. Ging halt nicht so, war halt nicht drin, ich konnte mich halt nicht hinstellen und ja, Julia hat halt auch gesagt, so ganz ehrlich, Junge, was machst du da für eine Scheiße, ey, was muss doch nicht sein und ja, ihr Kommentar ist ausnahmsweise mal völlig gerechtfertigt, so ein Quatsch muss man halt nicht machen halt, ne, ja, und dann muss ich dazu halt sagen, ich habe zum Glück die Erfahrung gehabt, dass ich vor 6 Monaten einen ähnlichen Fall hatte bei den RDLs, da habe ich auch eine Wiederholung zu viel gemacht, da war allerdings das Equipment schuld, schöne Grüße an FitX, die ihre schönen Langhanteln ohne Rifflung haben und da der Griff aufgegangen ist und deswegen war ich halt damals ein bisschen kurz erschreckt und habe mich dann da verhoben. Und wusste halt, dass das genau das gleiche Symptom gewesen halt, ne? Dass alles zu war. Und ich glaube, am Sonntagnachmittag oder Sonntag war ich schon wieder im Gym, 3 Stunden, allerdings nur Coaching. Und da ging es dann halt schon wieder. Und ich habe jetzt 3 Tage komplett gerestet danach. Und heute die erste Deload-Einheit nochmal gemacht. Und jetzt bin ich so bei 95%. Also die Spannung, die Muskulatur lässt jetzt langsam wieder locker. Und damit ist die Geschichte, glaube ich, auch gegessen. Aber wenn man da was draus lernen kann, was kann man denn daraus lernen? Genau, also diese eine letzte Wiederholung, da kommen wir vielleicht später bei einer Frage zu, bei den Reps in Reserve. Wenn die Wiederholung davor schon zu 30-40% ein Grinder war, dann ist jetzt meine Aussage, macht nicht noch eine Wiederholung. Es wird sich aus meiner Sicht nicht lohnen. Auch wenn jetzt wieder einige kommen, ja, das sind genau die Wiederholungen zum Muskelversagen. Wenn das eine Leg Extension ist, cool. Wenn das ein Bizeps Curl ist, cool. Wenn es ein halbwegs Compound Lift ist, also die Multipress ist ja jetzt kein, ist ja schon eine Mehrgelenksübung, aber es droht halt schon die Gefahr, dass man da halt über ein benachbartes Gelenk halt kompensiert oder über die Muskulatur da kompensiert, dann tut es nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Also,
ja, Stimulus to Fatigue Ratio at its best.
Genau, also ich habe natürlich in der finalen Einheit auch alles genutzt, was man nutzen kann. Ne? Also ich habe Koffein ganz gut hochgefahren für meine Verhältnisse. Ich glaube, 2 Kaffee getrunken zum Frühstück, 2 Stunden später noch ein Monster. Das ist für meine Verhältnisse schon viel Koffein halt. Ne? Dann habe ich halt auch musikmäßig mal was völlig außer der Reihe gemacht, was ich sonst nie mache. Mir so eine so eine Motivationsmusik-Playlist bei Spotify gegönnt. Ja, nicht von Tom Platz, das wäre zu hart gewesen, glaube ich. Aber so eine typischen I didn't come this far to only come this far. Und ne, also diese typischen Sachen, so wenn dir das immer wieder im Kopf rumgeht, so, dann bist du halt immer gut motiviert. Ne? Du denkst, okay, jetzt hole ich halt das Potenzial raus. Was ich normalerweise auch nicht mache. Also normalerweise in der Overreaching Week höre ich halt Musik, die mich emotional irgendwie aufpusht halt. Ne? Und das war jetzt nochmal so eine Nummer darüber. Und deswegen habe ich halt wahrscheinlich auch ein bisschen overpaced, was das Ganze angeht. Ja, das war so die Overreaching-Woche, die Woche 5 meinerseits. Und ja, schade drum, dass die letzte Einheit deswegen wegfallen musste. Da hätte ich sicherlich noch einiges an Progression rausholen können, so wie es aussah. Aber habe es mir halt selbst versaut, habe mir halt selbst...
Ich denke, man sollte sowas nicht nur negativ sehen, weil wenn du in der Zukunft noch höhere absolute Intensitäten bewegst und dann den gleichen Fehler nochmal machst, dann wird dich das vielleicht nicht einen Tag kosten, sondern 10 Tage. Mhm. Und je früher man so einen Fehler macht, desto sinnvoller ist es, weil sowas wird immer auftreten. Und wenn ich rückblickend solche Vorfälle bei mir betrachte, bin ich dankbar dafür, dass mir das passiert ist mit wenig oder niedrigen absoluten Intensitäten, sodass mir das heute hoffentlich nicht nochmal passiert. Und
ja,
so sehe ich das immer bei Verletzungen.
Genau, man zieht halt immer deine Lehren daraus, ne? Und ich bin jetzt auch nicht todtraurig. Ich meine, wäre es jetzt in Woche 3 passiert, wäre es deutlich, deutlich kontraproduktiver gewesen halt, ne? Also das wäre halt super dämlich, weil dann, ja, hättest du wieder ein paar Tage Pause machen müssen, das Momentum wäre weg. Die Sicherheit wäre halt auch weg, was halt auch immer so eine Sache ist. Wenn man so ein bisschen verletzt war oder jetzt so ein bisschen der untere Rücken so ein bisschen irritiert war, bin ich halt auch immer jemand, der dann so ein bisschen vorsichtiger in den nächsten Mesozyklus reingeht. Das heißt, das nächste Mal nach dem Deload werden wahrscheinlich die Deadlifts wieder dran stehen, an der Reihe sein. Und da ist man dann natürlich ein bisschen vorsichtiger, ne? Weil man erstmal wieder reinhört, ist denn wirklich alles cool oder zwickt es jetzt halt doch noch irgendwo. Das hält einen ja auch immer so ein bisschen auf halt, ne? Und zum Ende des Mesozyklus, mein Gott, Häkchen hinter, der Meso war super gut, der hat super viel gebracht und ja, bin froh, jetzt im Deload zu sein. Und 3 Tage Pause gezwungenermaßen waren auch mal nicht schlecht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich 3 Tage gerestet habe, ist auch schon lange her am Stück. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Und das hat auch mal gut getan.
Genau. Was bei mir damals noch sehr wichtig war, als ich mich das letzte Mal verletzt hatte, dass ich ganz genau darüber nachdenke, was für einen Fehler ich gemacht habe. Und das habe ich damals auch mit Stefan Ort besprochen, der auch schon Gast war. Und das hat mir sehr, sehr viel Angst genommen, eigentlich jede Angst. Und als ich dann wieder den Lift ausgeführt habe, mit dem gleichen Gewicht, habe ich die Sätze absolviert. Und später, als ich zu Hause war und in meine Sheets die Daten eingetragen habe, ist mir aufgefallen, oh, das war ja das Gewicht, wo ich mich in Anführungszeichen so schwer verletzt hatte. Ich hatte im Training da gar keine Bedenken mehr und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man so eine Situation hat, dass man sich darüber im Klaren ist, was für Fehler begangen worden sind, dann weiß man auch, was man nicht machen sollte und wenn du dieses Gewicht, diese Übung dann wieder ausführst, dann wirst du gar keine Angst haben, weil du weißt, was du falsch gemacht hast. Und ich denke, wenn man Hemmungen und oder Angst in Übungen hat, dann ist das ein sehr großes Problem. Deswegen, wenn sowas passiert, immer darüber nachdenken, was der Fehler war.
Ja, genau. Nils, wollen wir die Fragen raushauen für die Leute? Hast du Bock?
Ja klar.
klar. So, natürlich muss als allererstes Espresso Ghetto natürlich im Podcast zu Wort kommen. Er hat natürlich wieder gefragt in der Instagram-Story und seine Frage lautet, was würdet ihr der generellen Jampop raten, die nicht trecken will, etc.? Also um für die Zuhörer, die jetzt wieder denken, was für die Normalsterblichen, also wie übersetzt man denn Jampop ins Deutsche überhaupt? Wie würdest du das übersetzen?
Allgemeinheit.
Die Allgemeinheit natürlich, für die Allgemeinheit, ne? Ja, was würde man denen raten, wenn sie nicht tracken will? Da müsste man natürlich erstmal die Frage überlegen, was wäre denn das Ziel der Allgemeinheit? Und das Ziel der Allgemeinheit ist aus meiner Sicht, so aus dem Personal Training heraus, zu 99% nackt gut aussehen. Und nackt gut aussehen tut man, wenn man halt einen niedrigeren Körperfettanteil hat. Das heißt, tracken tun sie natürlich nur, damit sie wahrscheinlich ihre Kalorienbilanz im Zaum halten oder so manipulieren, dass sie diesen Körperfettanteil erreichen. Und so aus meiner Erfahrung heraus ist, und das ist halt so meine Erfahrung aus dem Personal Training, aus dem One-on-One-Training, wo ich eigentlich zu 90% Leute habe, genau, die nicht tracken wollen oder nicht auf Dauer tracken möchten. Und da wäre so meine Empfehlung als allererstes, und das ist natürlich immer abhängig von der Person wieder individuell, wo steht diese Person von Gewohnheiten, die zuträglich sind für ihr entsprechendes Ziel. Und da würde ich halt peu à peu dran arbeiten. Also wirklich eine Gewohnheit nach der anderen Gewohnheit einführen, die diese Person näher zum Ziel bringt. Also das große Stichwort wäre bei mir halt Gewohnheiten. Und welche das zuallererst sein würde, kommt natürlich auf den Stand der Person an, ne? Also als allererstes würde ich wahrscheinlich erstmal mir den Schlaf anschauen, die Lebensumstände anschauen, die Stressparameter anschauen. Und wenn ich das überblickt habe, dann würde ich natürlich gucken, wo kann ich da die ersten Gewohnheiten so etablieren, dass es da einfach besser läuft für das Gesamtziel. Und das kann dann auch so eine ganz simple Sache sein, wie morgens nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken halt so, ne? Damit man hydriert ist, damit überhaupt alles gut funktioniert. Hört sich jetzt wahrscheinlich für jeden, der zuhört, als selbstverständlich an. Für viele ist es das halt überhaupt nicht. Viele trinken halt gar nichts bis Mittag so. Ist wirklich, habe ich auch schon oft gehabt. Ja, also tracken ist halt so der Goldstandard dessen, was man halt machen kann, um seine Körperkomposition zu manipulieren. Hat aber natürlich auch den höchsten Aufwand. Und je nachdem, was für ein Lebensumfeld man hat, jetzt hat man Familie, Kinder, stressigen Job, Auswärtsreisen, viel Geschäftsessen, sind ja alles so Szenarien, mit denen ich oft konfrontiert bin mit meinen Klienten. Da muss man halt wirklich gucken, dass man diese Gewohnheiten schafft, um auf kurz oder lang halt in diese Richtung Zielerreichung zu kommen. Was würdest du sagen?
Ja, ergänzend, also da gebe ich dir recht, ergänzend das mit den Gewohnheiten, worüber wir vielleicht auch gar nicht drüber nachdenken, dass man feste Mahlzeiten nimmt, also im wahrsten Sinne des Wortes zu festen Zeiten essen. Es gibt ja bestimmt Leute, die essen mal morgens und dann eventuell mittags oder auch mal nicht und ja, vielleicht mal abends noch was, aber dann vielleicht auch wieder nicht so in den Tag hineingelebt, weswegen ich da auf jeden Fall feste Zeiten etablieren würde. Das wäre dann eine Gewohnheit. Wenn das erreicht ist, könnte man dann sagen, gut, esse zu diesen festen Zeiten oder versuche zu diesen festen Zeiten unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Da könnte man dann gleichzeitig einen Haken hinter Mikronährstoffe machen, weil viele unverarbeitete Lebensmittel eine hohe Mikronährstoffdichte haben. Das heißt, dass die sich auch nicht mit dem Gedanken rumquälen müssen, ja, wie komme ich jetzt auf 800 Gramm Gemüse? Das überfordert ja auf den ersten Blick. Und wenn das etabliert ist, könnte man dann noch hergehen und sagen, gut, versuche noch zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle zu dir zu nehmen. Und dann hätte man ja schon einen Großteil der Basics abgedeckt. Und ja, ich denke, damit ist schon eine Menge getan.
Mhm. Genau, das sind halt auch genau diese Gewohnheiten, wenn man die halt dann implizit genau auf diese Thematiken, auf die Nahrung an sich runterbricht, genau das, was du gesagt hast, dass man eines nach dem anderen implementiert und wenn das dann sitzt, die nächste Gewohnheit draufsetzt. Und irgendwann ist es dann natürlich kein Problem mehr. Und wenn derjenige dann in seiner Fitnesskarriere sozusagen aufs nächste Level kommt, dann ist es bei mir auch ganz oft die Erfahrung, dass er dann irgendwann das Tracken dann doch lernen möchte oder es doch länger machen möchte, weil er natürlich ja sozusagen so ein bisschen, wie sagt man das, Feuer gefangen hat und gerne mehr möchte. Und dann hat man natürlich auch wahrscheinlich erstmal den besseren Erfolg, je genauer man arbeiten kann, ne? Das kann natürlich irgendwann wieder anders umschlagen, aber ja, so für die Allgemeinheit wären das so unsere Empfehlungen. Gut, nächste Frage aus den Google-Formularen. Hey Arne, ab wann würdest du sagen, dass man Übungen austauschen kann, sollte? Habe jetzt nach einiger Zeit Langhantelbankdrücken durch Kurzhanteln plus Maschine ersetzt, da keine Progression mehr kam und der Spaß darunter ziemlich gelitten hat. Übungen austauschen, wenn ein Plateau erreicht ist oder Progression nicht mehr vorhanden ist. Also ich habe da keine grundsätzliche Richtlinie, wann Progression offiziell nicht mehr da ist. Aber ich würde mal sagen, eine Woche, zwei Wochen können durchaus realistisch sein, dass da einfach mal nichts zu machen ist, auch vielleicht durch externe Faktoren. Aber so nach Woche drei würde ich mir dann schon Gedanken machen und deutlich mehr evaluieren, wieso ich jetzt keine Progression mehr machen kann. An welchen Faktoren kann das liegen? Habe ich vielleicht irgendwas nicht bedacht? Bei der Übungsausführung kann ich da vielleicht noch was optimieren? Sollte dem nicht der Fall sein, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich intervenieren und die Übung unter Umständen vielleicht zuerst gar nicht austauschen, sondern die Übungsvariante an sich ändern. Ne? Der Fragensteller oder die Fragenstellerin, kann ich jetzt nicht sehen, hat mir gesagt, es war das Langhantelbankdrücken. Und da könnte man jetzt, so wie du es ja, glaube ich, auch gemacht hast, die Spoto Press zum Beispiel als Variante einbauen, um einfach einen Faktor in der Übung zu ändern. Und dort vielleicht dann Fähigkeiten auszuprägen und auch Vektoren in der Übung mehr zu bearbeiten und da auch mehr fokussiert darauf einzugehen, um in der Übung wieder besser zu werden. Das wäre vielleicht so die erste Maßnahme, die ich mache, die ich begehen würde. Ganzen Übungen komplett zu rotieren, also auf die Kurzhantel zu wechseln, ist jetzt zwar auch jetzt nicht so ein großer Sprung. Das würde ich allerdings dann erst als zweiteren Schritt nehmen. Ja, und der Faktor Spaß ist natürlich auch etwas. Ne? Also es gibt halt immer Übungen, mit denen wird man einfach nicht warm. Und da ist man vielleicht auch schon so mental so ein bisschen vorbelastet, weil man mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat, man hat sich vielleicht mal verletzt, man hat da tatsächlich schon seit Jahren gefühlt keine Progression gemacht, dann ist das natürlich auch eine schlechte Ausgangssituation unter Umständen, um mit der Übung erfolgreich zu sein. Was sagst du?
Ja, bin ich auch wieder deiner Meinung. Wenn eine Übung stagniert, dann würde ich evaluieren, warum oder wo tritt diese Stagnation in der Übung auf? Bankdrücken ist ja jetzt das Beispiel gewesen. Und das hatte ich ja auch, dass ich, dass sich Fehler angehäuft haben in der Pause auf der Brust, dass sie immer ungenauer wurde, dass ich dort Spannung verloren habe. Und dann würde ich eine Übungsvariation wählen, die genau diese Fehler behebt, beziehungsweise dass man dieses Bewegungsmuster, was dort abgerufen wird, akzentuiert. Das wäre ja dann eine Spoto Press oder eine Pause Bench. Und ja, dann würde ich das auch erst als erste Variante nehmen. Und wenn diese Faktoren nicht gegeben sind, das heißt, dass da kein Fehler auftritt, das kann ja dann alternativ eine mentale Erschöpfung sein, dass man dann eine Übung komplett austauscht. Das war bei mir ja zum Beispiel die Beinpresse, wo ich schon eine extrem hohe Abneigung hatte, mich alleine da reinzusetzen. Deswegen hatte ich die dann über die Maintenance Phase komplett raus. Da wäre es dann natürlich keine schlaue Idee, dann eine Post-Beinpresse reinzunehmen. Das wäre dann der komplette seelische Tod. ja, die ist aber jetzt auch wieder drin und ich bin geil darauf, da wieder Progressionen zu erzielen. Anders als vor vier Wochen. Und da kann es dann auch sinnvoll sein, eine Übung komplett rauszurotieren.
Ja, also die Readiness für die Beinpresse ist bei dir wieder.
Ja, heute maximiert. Noch gemacht, im Kaloriendefizit. Hat mega Spaß gemacht zu grinden.
Die Grinder.
Also ohne Hexenschuss.
Ohne Hexenschuss. An der Beinpresse muss man das auch erstmal hinkriegen. Also das ist nur machbar, wenn man, da muss schon einiges schief laufen. Das ist, glaube ich, nicht machbar, aber ich denke mal, das haben auch schon einige hinbekommen. Alright, nächste Frage. Welchen Wiederholungsbereich würdest du bei einer normalen Doppelprogression oder auch Double Progression für Push-Pull oder Isolationsübungen empfehlen? Habe bisher immer 3x10-15 angepeilt und bei 3x15 das Gewicht gesteigert. Kann es sein, dass die 15 eventuell etwas zu hoch ist und es einen besseren Reiz für Hypertrophie geben würde, wenn schon bei 10-12 Reps das Gewicht zu steigern wäre, da die mechanische Last höher ist? Fragezeichen. Genau, ich glaube, da hast du schon eine gute Idee zu gehabt, ne?
Genau, erstmal hat er ja die Double Progression angesprochen, also seine Strategie Progression in der Übung zu erzielen. Und das wollen wir ja immer, egal ob das jetzt Double Progression ist oder eine andere Strategie, die wir fahren. Weswegen ich das erstmal beiseite schaffen würde und die Frage etwas umstellen würde, was die Frage auch beantworten würde. Nämlich, welche Rep-Range ist denn jetzt sinnvoll, um in einer Übung Progression zu erzielen langfristig? Und da handhabe ich das in erster Linie immer so, dass die Übung die Rep-Range vorgibt. Ich glaube, der Fragesteller hat jetzt 10 bis 15 genannt. Das wäre ja zum Beispiel bei einer Beinpresse, könnte ich mir das vorstellen, weil da gibt es keine limitierenden Faktoren, wie die Stabilisation. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Bei einem ADL sieht das Ganze schon wieder anders aus. Oder bei Seitheben. Ich kann mir zum Beispiel nicht so gut vorstellen, langfristig beim Seitheben mit 8 Wiederholungen Progression zu erzielen, bei einer hohen relativen Intensität, weil ich dann irgendwann 20, 25 Kilo bewege und das Verletzungspotenzial größer wird. Deswegen würde ich erstmal die Übungen, die ich im Programming habe, betrachten und mir Gedanken mache, welche Rep-Range dort sinnvoll ist. Und dann kann derjenige, der die Frage gestellt hat, seine Double Progression auf die Übung anwenden und auf die Rep-Range. So würde ich die Frage beantworten. Ich würde eine Rep-Range nicht als, oder ich würde nicht sagen, dass eine Rep-Range die eine ist und dass ich nur diese machen kann in Übungen, sondern da etwas differenzierter betrachten.
Genau, ich glaube, was sein Problem ist, oder des Fragestellers das Problem ist natürlich 10 bis 15 ist ja so eine Rep-Range, die relativ weit gespannt ist, ne? Also eine 5-Wiederholung-Unterschied ist natürlich eine riesen Spannbreite. Und wenn man da die übliche Double-Progression halt nimmt, dann hat man natürlich unendlich viele Wiederholungen mehr zu schaffen über den Mesozyklus, bis man zu diesen 3x15 kommt. Und das ist ja dieses klassische Training, was man halt von früher kennt, wo sich viele dann irgendwann von der Progression an die Wand trainiert haben, weil sie unbedingt das dritte Mal diese 15 voll machen wollen. Ja, und das geht sich in den meisten Fällen halt nicht auf, weil pro Übung natürlich wieder Ermüdung angehäuft wird. Und am Ende nochmal die Höchstleistung zu bringen, ist meistens nicht realistisch. Aber ich kann ja mal so sagen, wie ich das gerne halte, gerade in so Wiederholungsbereichen von 10 bis 15. Wenn man jetzt hat den ersten Satz, man macht 3 Sätze und man hat ein Gewicht, was man vielleicht im ersten Satz schon mit 15 Wiederholungen schafft und man hat als relative Intensität noch 3 Reps in Reserve, dann würde ich wahrscheinlich in der nächsten Woche das Gewicht dort im ersten Satz schon erhöhen, ja, um nicht aus der Rep-Range rauszufallen, weil ich würde wahrscheinlich am Ende des Mesozyklus dann schon auf 17 oder 18 kommen. Na, das heißt, ich würde im ersten Satz das Gewicht um die kleinstmögliche Einheit erhöhen. Gerade bei Kurzhanteln ist das dann natürlich immer schon ein höherer Sprung und würde quasi einen für Isolationsübungen eine Art Topsatz implementieren im ersten Satz. Das heißt, da würde ich ein höheres Gewicht nehmen, würde mir das eintragen für den ersten Satz, höheres Gewicht und dann auf die folgenden Sätze danach wieder die Loads wählen, die ich halt vorher genutzt hätte. Ja. Das ist halt auch eine Art und Weise, die ich dann gerne mal nutze und die ich auch vielen Klienten schon angeraten habe, weil man sich wahrscheinlich in dieser Double Progression nur gut aufhält, wenn man eine kleinere Spanne hat. Ne? Also wie er ja auch gesagt hat, 10 bis 12 funktioniert das immer gut. Ja? In diesen höheren Bereichen wahrscheinlich eher nicht. Genau. Und ganz klar, was du auch gesagt hast, es muss natürlich auch überhaupt dazu passen. Sonst geht sich das wahrscheinlich nicht aus. Genau, also Progression ist in ganz, ganz vielen Varianten möglich. Ne? Über unglaublich viele Varianten. Gut, nächste Frage. Glaubst du nicht, mit 3 bis 4 Reps in Reserve in jedem Meso potenzielle Gains auf der Strecke zu lassen? Die Nähe zum Muskelversagen ist ja anscheinend maßgebend für den Aufbaureiz? Fragezeichen. Genau, da hatten wir auch schon vorher überlegt, die Frage ist wahrscheinlich an mich gerichtet. Ich weiß gar nicht, ob trainierst du mit 3 bis 4 Reps in Reserve?
Nein.
Zu irgendeinem Zeitpunkt?
Aber ich muss auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass ich noch nicht so hohe absolute Intensitäten bewege, dass diese so disruptiv sind, dass ich mit 4 Reps in Reserve in einen Mesozyklus starten würde. Wenn ich jetzt in der Lage wäre, 200 Kilo im ADL zu bewegen, wäre das schon wieder eine andere Sache. Und die Frage macht jetzt den Eindruck, als wenn du, wenn die Frage an dich gerichtet war, du bei jeder Übung 4 Reps in Reserve lässt. Und auch das muss man differenzierter betrachten. Es ist nicht schlimm, wenn man in der ersten Woche des Mesozyklus schon bei Laterals 0 Reps in Reserve lässt. Es ist ein Muskel, der relativ schnell regeneriert und der die Übung an sich ist nicht disruptiv für das komplette System. Anders ist es bei Mehrgelenksübungen. Ja, und um das nochmal abzurunden, bei mir sind keine 4 Reps in Reserve aktuell.
Mhm. Genau, und das Thema Reps in Reserve ist aus meiner Sicht oftmals missverstanden oder fehlinterpretiert von den meisten. Um mit Reps in Reserve produktiv zu arbeiten, muss man A, zum einen erstmal wissen, wo wirklich das absolute Muskelversagen stattfindet und wie sich das anfühlt, ja, für bestimmte Übungsfamilien und Übungsgruppen und Übungsmuster. Denn nur mit dem Erfahrungswert habe ich natürlich etwas, was ich heranziehen kann, um das zu evaluieren, wo ich stehe. Ja, und also das ist halt die Grundvoraussetzung, dass ich das wirklich mal erlebt habe, das technische Muskelversagen wirklich so forcieren konnte, dass ich da auch wirklich war. Dann kann ich das auch besser einschätzen, wie viel sind 3 bis 4 Reps in Reserve. Und ich kenne es natürlich von Klienten, wenn ich mit denen arbeite und wir irgendwann wirklich mit diesen Reps in Reserve von 3 bis 4 anfangen, dann ist halt diese 4 ist im Kopf halt nicht zu fassen. Halt, ne? Wie viel können denn 4 jetzt noch sein? Und da erkläre ich dann halt wirklich immer es folgendermaßen. Reps in Reserve beginnen erst dann, wenn du in den Bereich kommst, dass es wirklich sau anstrengend wird, dass du aus der Komfortzone rauskommst. Und jeder, der jetzt zuhört, weiß, wann kommt diese eine Wiederholung, wo man jetzt überlegt, okay, jetzt wird es verdammt hart, jetzt wird es verdammt schwer, jetzt fängt es entweder an zu brennen, jetzt ist es enorm anstrengend, die Form zu halten. Da beginnt das Arbeiten mit Reps in Reserve und niemals vorher. Ja? Und wenn jetzt jemand denkt, okay, sie rechnen von diesem Punkt aus zurück 3 bis 4 Reps davor, dann ist es nicht die richtige Art und Weise, mit Reps in Reserve zu arbeiten. Ja, die Reps in Reserve beginnen erst dann, wenn man aus dieser Komfortzone rausgekommen ist und diese Faktoren gegeben sind. Und wenn du dann noch 4 Reps machen musst oder dich dazu zwingen willst, sie technisch sauber zu machen, dann macht es erst Sinn, mit dieser mit den relativen Intensitäten zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch schon des Öfteren, glaube ich, mal bei Instagram gesagt, 3 Reps in Reserve ist schon fucking, fucking hart, wenn man es halt so anwendet. Ja, und 0 Reps in Reserve ist dann so die Grenze zu dem Hexenschuss wahrscheinlich in meinem Fall halt. Ne? Und von daher würde ich nicht sagen, dass ich da Gains auf der Strecke lasse. Man kann diese Betrachtungsweise, glaube ich, also ich kann sie verstehen, ich kann sie nachempfinden, weil es schon so ist, dass, na klar, die Nähe zum Muskelversagen darüber schon entscheidet, wie groß ist der Stimulus. Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema, was du eben auch angesprochen hast, die Reiz zur Ermüdungsratio, um es mal auf Deutsch zu sagen, damit jetzt hier nicht wieder jemand meckert, ja. Das muss man halt auf lange Sicht halt auch sehen. Über mehrere Wochen, über einen Mesozyklus, über mehrere Mesozyklen sehen, ne, was sich da an systemischer und auch an mentaler Ermüdung anhäuft. Und halt immer bis zum Muskelversagen zu trainieren, ist aus meiner Sicht etwas, was vor allen Dingen mental enorm ermüdet. Natürlich körperlich auch, aber ich sehe da den mentalen Faktor auf lange Sicht etwas kritisch, weil du musst immer damit rechnen, dass du irgendwann ja mental zum gewissen Grad ausbrennst, wenn du nicht der Charaktertyp bist, der sowieso alles im Leben all or nothing macht. Ne? Also es gibt ja Menschen, die was sie machen, müssen zu 130% machen. Die Menschen sollen immer bis zum Muskelversagen trainieren, die werden auch nicht mental ausbrennen. Das sind aber nicht ich würde mal sagen, das ist nicht der Großteil der Menschen, die dauerhaft Bodybuilding betreiben oder vielleicht Natural Bodybuilding betreiben. Nee, will ich gar nicht mal so benennen. Ja, das ist so meine Erklärung, warum ich mit 3 bis 4 Reps im Reserve arbeite, um natürlich auch überhaupt noch Progressionspotenzial zu haben. Genau, in Übungen wie Stiff Leg Deadlifts oder anderen Varianten über einen Mesozyklus. Ja, das so meine Rechtfertigung für Reps in Reserve. Muss man sich ja für rechtfertigen.
Und teilweise. Ich denke auch, bis man überhaupt 4 Reps in Reserve für sich definieren kann, da muss man schon einen hohen Grad an Skill auf oder sich angearbeitet haben. Denn wie du schon gesagt hast, man muss ja erstmal eine 0 Reps in Reserve definiert haben für sich in allen Übungen, die im Programming drin sind. Und das ist auch nochmal von Übung zu Übung verschieden. Eine 0 Reps in Reserve im RDL fühlt sich anders an als bei der Beinpresse. Und das wiederum fühlt sich anders an als bei Laterals. Und bis man diesen Skill sich erarbeitet hat, vergeht eine lange Zeit. Und dann ist es sicherlich auch legitim, mit 4 Reps in Reserve zu arbeiten. Aber es ist sicherlich auch schwer, für Außenstehende 4 Reps in Reserve nachzuvollziehen, wenn man diesen Skill noch nicht aufgebaut hat, was gar nicht schlimm ist. Aber deswegen gibt es da sicherlich oft Fragen. Und deswegen würde ich auch nicht mit solch hohen Reps in Reserve arbeiten, wenn ich diesen Skill noch nicht habe. Denn dann werden aus 4 schnell mal 10 Reps in Reserve. Und ja, dann ich weiß dann, nicht, ob man das sagen kann, aber dann kann man zu Hause bleiben.
Nein, dann ist man sozusagen wirklich, um die Frage wiederzugeben, dann lässt man potenzielle Gains.
Ja, genau.
Ja, um das dann so damit abzuschließen. Alright, so, was haben wir? 55 Minuten in, eine schaffen wir noch auf jeden Fall. Welche haben wir noch? Die Supplement-Frage, ne? Genau. Welche Supplements könnten Potenzial haben, abseits der üblichen, in Klammern, Whey, Omega-3, D3, Multivitamin, soll das, glaube ich, heißen, ja. Ja, die übliche, was heißt die übliche Supplement-Frage? Also ich denke mal, dass der Fragensteller jemand ist, der natürlich sein maximales Bodybuilding-Potenzial ausloten will und deswegen natürlich auch guckt, was kann ich auf der Supplement-Seite noch implementieren, was halt selbst bei der kleinsten Effektgröße sich summiert, wenn ich halt viele Faktoren da dort optimiere. Also so sense ich das mal so ein bisschen raus halt, ne, dass die Frage so daher rührt. Und da gibt es sicherlich viele Supplements, die ich auch nutze, von denen die meisten wahrscheinlich nichts wissen, weil ich das auch gar nicht kundtue, also nicht bei Instagram, weil ich einfach glaube, dass die wenigsten davon im jetzigen Stadium ihrer Trainingskarriere oder ihrer Trainingskarriere vielleicht von profitieren, weil sie halt die Grundparameter noch nicht maximal optimiert haben. Ja, und deswegen zeige ich es halt auch wenig. Ich experimentiere auch mit Supplements. Aber Nils, du kannst ja mal sagen, welche Supplements du nutzt, außer den 3, 4 genannten, die, glaube ich, alle kennen.
Bevor ich die Frage beantworte, der Stellenwert von Supplement bei mir ist sehr gering. Wenn ich jetzt das letzte Trainingsjahr betrachte, 2019, was ich als das erfolgreichste Trainingsjahr nehmen würde, dann würde ich sagen, dass ich genau die gleiche Performance gebracht hätte, wenn ich keine Supplements genommen hätte. Und um vielleicht ein externes Beispiel zu nehmen, der Rekordhalter in der Beuge im KDK in Deutschland, Pascal Su, ich glaube, der nimmt auch nichts. Der beugt fast 300 Kilo. Ich glaube, Supplementen wird ein etwas zu hoher Stellenwert zugeschrieben. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, es ist sehr langweilig, Omega-3, Vitamin D, Kreatin, dann Vitamin C, also die Frequenz, wie oft ich krank werde, ist stark gesunken, seitdem ich etwas mehr Vitamin C zu mir nehme. Ich glaube, das war's schon. Also, ach so, ja, ich konsumiere fast kein Whey, vielleicht etwas ungewöhnlich. Also ich kann manchmal gar nicht verstehen, wie manche 100 Gramm Whey am Tag trinken. Ich komme auch so auf mein Eiweiß. Jetzt in der Diät habe ich mir Whey geholt, um für Tage wie heute einfach kalorienarm viel Eiweiß reinzukriegen und auch dieses Tetrapack-Eiweiß mit Geschmack ist ja, nur Eiweiß. Mhm. Aber sonst, ich habe in der Vergangenheit mit Ashwagandha mal rumexperimentiert. Ist, denke ich, etwas, was aktuell ja etwas präsenter wird. Mhm. Habe auch das Gefühl, dass es was gebracht hat. Ich habe so eine etwas höhere innere Ruhe erfahren. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ja, habe das jetzt aber auch nicht mehr drin, weil ich in der Maintenance-Phase keinen hohen Stressfaktor hatte. Und jetzt muss ich zugeben, zum Minicut war ich einfach zu faul, es zu bestellen. Weil ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dem Ganzen nicht so viel Effekt zuschreibe und mein Gedanke jetzt nicht war, oh, ich muss jetzt Ashwagandha kaufen, um im Minicut den größtmöglichen Erfolg zu haben. Mhm. Ja.
Ist ja natürlich auch immer eins der Faktoren, die man sich vor Augen rufen sollte. Welchen Effekt kann das Ganze haben? Wie viel Aufwand muss ich dafür betreiben und was kostet mich das Ganze? Und ich glaube, da die Klassiker, die wir eben schon genannt haben, ich glaube, genau, Kreatin war jetzt, gehört auch dazu. Da lohnt sich dann das Geld für das, was man halt an vielleicht Erleichterung hat, Thema Whey, oder was man halt an Gesundheitsparametern hat, die sehr wahrscheinlich besser ausfallen, ne? Also Multivitamin, Omega-3, D3. Wo man halt wissentlich weiß, da besteht halt ganz klar die Wahrscheinlichkeit, es wird so sein, dass man da besser aufgestellt ist. Und da gibt es halt ganz viele Supplements, die ich halt zum Beispiel benutze, weil ich da nichts für bezahle. Also deswegen zeige ich es halt auch nicht. Also ich benutze sie, aber dadurch, dass ich mit MyProtein arbeite, bezahle ich halt nichts dafür, also für die meisten Supplements. Einige, die es da nicht gibt, die beziehe ich dann woanders. Aber also Magnesium, weil jetzt, ich muss ja irgendwas sagen, sonst sagen die Leute ja, nun sag doch irgendwas. Also Magnesium nutze ich schon sehr, sehr lange. In den meisten Fällen in der Off-Season eigentlich größtenteils nur abends vorm Schlafen gehen. Dem Ganzen wird ja eine beruhigendere Wirkung zugesagt, auch so ein bisschen auf den Muskeltonus. Kann halt beim Einschlafen ein bisschen besser helfen. Wenn ich hochvolumige Trainingsphasen habe, mixe ich mir das Ganze teilweise auch in mein Post-Workout-Shake, wo es dann Whey gibt, Whey-Isolat. Einfach nur, weil ich es habe und weil ich es in rauen Mengen verwenden kann, um auch da wieder diesen Effekt zu haben, ein bisschen vom Nervensystem ein bisschen runterzufahren mit dem Magnesium. Lass mich mal überlegen. Glycin nennt man es, glaube ich, im Deutschen auch, Glycin, ist eine Aminosäure, die auch eine Schlafverbesserung hervorrufen kann, nehme ich auch vorm Schlafen gehen, auch schon seit einem Jahr, glaube ich, auch nur, weil ich sie umsonst bekomme. Habe ich sonst noch was? Ashwagandha habe ich, glaube ich, fast anderthalb Jahre genommen, das habe ich auch selbst bezahlt, gibt es nicht bei MyProtein. Hatten wir auch schon mal, glaube ich, off-air drüber geredet. Also ich kann halt nicht sagen, dass ich kann den Effekt halt nicht bestätigen. Mir ist es halt irgendwann ausgegangen. Ich habe es dann nicht nachbestellt, weil ich zu faul war und habe halt so vorher, nachher keinen Unterschied gemerkt. Man muss aber dazu sagen, dass das eine ganze Zeit halt immer eine Off-Season-Zeit war, ne? Also wo man jetzt kein großes Kaloriendefizit hatte, längere Zeit, sonderlich groß gestresst war. Ja. Überlegen mal, gibt es sonst noch was?
Chromium? Intra-Workout,
stimmt. Intra-Workout, also schnellkettige Kohlenhydrate, Dextrose nutze ich halt auch. Meistens ab der dritten Woche, wenn ich so 5 Wochen akkumuliere an Training, wenn dann schon mehr Sätze zusammenkommen, die Trainingseinheiten länger werden, gibt es halt ein Intra-Workout, je nachdem, ob es eine Beineinheit ist oder eine Oberkörpereinheit, zwischen 20, 30 Gramm Dextrose. Da gibt es dann immer noch ERAs dazu, die ich auch wirklich nur nutze, weil ich sie auch nicht bezahlen muss und es dann halt besser schmeckt. Braucht man halt auch überhaupt nicht. ERAs ist aus, ein Supplement braucht kein Mensch. Was wollte ich noch sagen? Chromium. Chromium Picolinate heißt das, glaube ich, im Englischen. Keine Ahnung, wie man es auf Deutsch ausspricht. Auch so ein Supplement, was kein Mensch braucht, wahrscheinlich. Das ist ein Supplement, was auf den Blutzuckerspiegel wirken könnte, dass den ein bisschen besser senkt, die Kohlenhydrate besser verwertet werden. alles zu marginalen Verhältnissen und auch sehr, sehr marginal erforscht. Auch etwas, was, es gibt es halt beim Protein, ich nutze es halt auch. Also Leute, jetzt habt ihr es gehört, was ich alles benutze. Die vier Sachen,
ach so, ich benutze, ja? Ich benutze noch Carb-Blocker in Verbindung mit BCAAs.
In Kombination?
Ja, ja, gleich gehe ich ja Sushi essen, davor nehme ich einen Carb-Blocker.
Okay, okay.
Und aber auch BCAAs, um das Aminosäurenprofil vom Sushi-Essen aufzuwerten.
Okay. Hast du da irgendeinen Affiliate-Link? Hast du da eine Zusammenarbeit mit irgendeiner Firma vielleicht?
ich will jetzt keine Firma durch den Dreck ziehen. Also okay. Ich will mich da bedeckt halten.
Okay. Zahlst du alles selber? Die Carb-Blocker?
Ja.
Okay.
Ja, natürlich.
Es gibt doch auch Fett. So gibt es nicht auch Fettblocker?
Ja?
Ich glaube ja. Oder Fettbinder oder sowas.
Boah, ich habe nur Carb, also von Carb-Blockern habe ich gehört. Aber diese Fettbinder, das wäre was für dich, wenn du Sushi essen gehst und die Sushi-Rollen mit frittiertem Rand isst, da könntest du das Fett ja. Da brauchst du es ja nicht mehr tracken. Und was ich, wo ich gerade drauf komme, auch ein wichtiges Prinzip, was man nicht trackt, das zählt auch nicht.
Das sowieso. Das, wenn es nicht.
Deswegen sollte die Genpop sollte deswegen tracken, weil dadurch kannst du dir dieses Gesetz zunutze machen. Und ja, wenn du es nicht trackst, dann zählt es nicht.
Da habt ihr es, Leute. Eigentlich ist das ist eigentlich der eigentliche Trick. Ne? Und da gibt es ja auch noch eine andere Regel. Ne? Am Geburtstag gibt es immer Infinity Macros und die zählen halt auch nicht.
Aber die kann ich doch aufs komplette Jahr aufteilen, oder?
Die Infinity Macros kann man immer jährlich komplett aufteilen. Also das ist gerade bei Bodybuildern, die so einen Perma-Bulk betreiben, die machen das auch immer so. Die teilen das aufs komplette Jahr auf und dann läuft das bei denen.
Und dann Minicut, um das Ganze wieder zu rehabilitieren.
Gibt es noch einen Minicut ohne Kohlenhydrate, aber mit Carb-Blockern?
Ja, das wollte ich auch sagen. Wie bei mir jetzt.
Alright, Leute, ihr. Ja, ich glaube, ihr seht schon, bei uns ist die Aufmerksamkeitsspanne ist übergelaufen. Nach einer Stunde geht hier nichts mehr bei uns. Dann brauchen wir wieder Nahrung, müssen die Muskelprotein-Biosynthese wieder triggern. Hat wieder Spaß gemacht, Nils. Sehr, sehr cool. Ich denke mal, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt, die nette Hypertrophie-Serie oder nur Eis macht Fleisch. Wir werden uns bis dahin wieder entscheiden müssen.
Oder BCAAs und Carb-Blocker.
Oder keine Low-Carb plus Carb-Blocker. Ja. Also Fragen über Fragen bis zur nächsten Episode. Danke an alle Zuhörer. Wie immer, teilt den Kram gerne. Screenshotten, markieren. Das Ganze bei iTunes eine Bewertung da lassen. Und man kann das, ganz, ganz wichtig, fällt mir jetzt erst ein, das Ganze auch abonnieren. Ich bin richtig der Profi, ne? Ich habe jetzt mal rausgekriegt, man kann ja den Podcast auch abonnieren. Dadurch wird er ja immer synchronisiert und dadurch hat man ja mehr Zuhörer. Fällt mir jetzt nach 1,5 Jahren mal auf. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und immer synchronisiert. Immer montags um 5 Uhr früh gibt es das Ganze zu synchronisieren, auch auf Spotify. Und Nils, hast du noch abschließende Worte?
Vielleicht, um deine Verletzung abzurunden, Vernunft verliert.
Vernunft baut keine Muskeln auf.
Genau.
Das war's, Leute. Hört nicht auf uns.